Achtsamkeitstechniken wie das Bodymapping sind weit mehr als nur bloße Burnout-Prävention. Sie haben eine politische, eine gesellschaftliche, eine transformative Kraft. Ja, willkommen zurück zu einer neuen Folge. Ich möchte heute mal das Thema der Achtsamkeitstechniken so in den Fokus nehmen und möchte da vor allem das am Beispiel des Bodymappings mal durchspielen, weil Bodymapping sozusagen so eine besondere Rolle hat. Bodymapping ist nicht dasselbe wie Meditation. Es ist ein ganzes Stück komplexer und es ist aber auch nicht dasselbe wie so diese klassischen Kreativitätstechniken, wo innere neue Impulse entstehen, die einen auf neue Gedanken bringen, wie das häufig auch so in der Psychotherapie oder in der psychologischen Beratung stattfindet, sondern Bodymapping liegt quasi auf dem schmalen Grat dazwischen. Und diese besondere Rolle macht etwas ganz Wichtiges deutlich, nämlich welche Reichweite, welche Auswirkungen, welche Bedeutung diese Art von inneren Prozessen, dieses ich gehe mit der Aufmerksamkeit zu mir und folge dem, was da bei mir auftaucht, also welche Bedeutung dieser Vorgang, dieses Phänomen oder diese Tätigkeit hat. Bodymapping ist eine Methode, die im Grunde genommen ist das was ganz Einfaches, was viele Menschen auch so in ihrem Alltag einfach so manchmal machen, ohne sich dessen so recht bewusst zu sein. Also wir haben nur meistens keinen Namen dafür, aber wir machen das. Und Bodymapping heißt einfach, du gehst mit deiner Aufmerksamkeit zu einem bestimmten Gefühl, das du so im Körper trägst, und dann achtest du darauf, wie sich das verändert. Und die Tatsache, dass du mit der Aufmerksamkeit zu diesem Gefühl hingehst, ist schon sozusagen der Anstupser oder der Anstoßpunkt, der etwas verändert. Also das Bemerken ist schon der Anfang der Veränderung. Wir können es einfach mal ausprobieren. Ich nehme jetzt mal selbst meine Aufmerksamkeit so zu mir und ich merke, okay, das allererste, was mir auffällt, ich habe so ein bisschen verspannte Schultern. Und jetzt in dem Moment, wo ich das bemerkt habe, schon eine Sekunde bevor ich es ausgesprochen habe, haben meine Schultern schon begonnen, sich so zu bewegen. Und das war jetzt schon Bodymapping. Also ich habe das jetzt schon gemacht und ich folge dem jetzt mal noch so ein bisschen. Jetzt merke ich, okay, jetzt bewegt sich mein ganzer Körper so hin und her. Also es ist wie so eine Lockerungsbewegung, die daraus jetzt entsteht. Und das Bodymapping wird verstärkt dadurch, dass ich diese Dinge auch benenne. Also normalerweise benennen wir das nicht so mit Worten. Also das ist normalerweise nicht üblich, dass wir so im Alltag allzu viel davon reden, dass jetzt die Schultern verspannt sind oder dass wir irgendwie ein Druckgefühl im Bauch haben oder ein Kribbeln irgendwo in den Eingeweiden oder wie auch immer. Also normalerweise benennen wir diese Dinge nicht laut anderen Menschen gegenüber mit Worten. Man kann aber, wenn man das macht, Bodymapping quasi vertiefen. Entweder du sagst diese Dinge, wenn du eine Bodymapping-Session machst mit einem Menschen, der dir vertraut ist, ja, dann könnt ihr euch da das gemeinsam vornehmen, wie so ein tägliches Ritual zum Beispiel, und könnt täglich 3 Minuten Bodymapping machen, indem ihr euch gegenseitig einfach berichtet, was ist gerade da im Körper, also was verändert sich, welche Körperempfindungen nehme ich wahr, und dann folge so eine ganze ja, so ein paar Schritte, also sozusagen diesen Veränderungsschritten im Körper. Also bei mir wäre das jetzt so, okay, das sind die Schultern angespannt, dann heben und senken sie sich, weil ich es irgendwie lockern möchte, dann kommt so ein Impuls, irgendwie den ganzen Körper so hin und her ein bisschen zappeln zu lassen und zu lockern. Und ja, jetzt merke ich das so eher so im unteren Bauch, so dieses, oder im Hüftbereich, so diese Lockerungsbewegung. Und jetzt spüre ich zum Beispiel ein Kribbeln in meiner linken Hand. Mit der rechten Hand halte ich das Mikro. Und ja, wenn ich jetzt bei dem Kribbeln bleibe, dann, ah ja, dann kommt so ein tieferer Atemzug. Also das Zwerchfell, ja, verändert sich so, dass ich einmal tief ein- und ausatme und, ah ja, und jetzt lockert sich was so im, eigentlich auch so im unteren Bauchbereich. Also, ja, so kann man diesem Pfad folgen und auf diese Weise quasi so ein bisschen 3 Minuten lang, vielleicht, das ist so die Standardzeit, die es braucht, damit wirklich sich was so verändert, dass wir, ja, dass wir das so mitnehmen können in den Alltag, der danach kommt. Also diese kleine Innehaltezeit, 3 Minuten, man kann es alleine machen, man kann es zu zweit machen. Zu zweit ist immer wirkungsvoller, wenn da jemand dabei ist, der das bezeugt, der einfach zuhört. Oder du kannst es auch aufschreiben. Also du kannst diese, ja, nimm dir dein Handy oder irgendwie am Computer kannst oder mit einem Notizbuch und diese einzelnen Schritte, die ich jetzt auch genannt hatte, Schultern entspannen sich, Körperbewegung, Atemzug, ich weiß nicht mehr genau, welche das jetzt waren, ich habe es schon wieder ein bisschen vergessen. Aber wenn du die aufschreibst, sozusagen, das funktioniert auch. Oder du kannst auch dir selbst ein Sprachmemo aufnehmen am Handy. Das funktioniert meistens auch ganz gut. Also wenn diese Dinge sozusagen benannt werden mit Worten, dann vertieft sich das. Aber das Ding ist, wir machen das häufig auch einfach so im Alltag. Also wir spüren ja Dinge einfach, also wir spüren diese inneren Regungen im Körper und so, auch ohne, dass wir diese Phänomene benennen, also ohne, dass wir das mit Worten beschreiben, hat das Bemerken alleine schon häufig auch eine ganz, ja, wohltuende Wirkung. Das heißt, also nochmal zusammengefasst, was ist Body Mapping? Body Mapping heißt, ich nehme die Aufmerksamkeit zum Körper, ich lausche oder beobachte, was da so vor sich geht, welche Regungen, welche Empfindungen mir auffallen und dann folge ich dem Prozess so eine Weile. Ja, und ich kann das, was ich finde, sozusagen auch mit Worten kartografieren. Ich kann sowas wie eine Körperkarte, eine Karte des Körpers, der sich bewegt, der sich in Veränderung befindet. Also die Regungen, ja, die verändern sich in dem Moment, wo ich sie wahrnehme. Und diesen Prozess kann ich kartografieren. Und das wäre quasi so das Mapping, die Mapping-Komponente im Body Mapping. Ich hatte ja schon gesagt, Bodymapping ist weitaus mehr als nur Burnout-Prävention. Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, möchte ich mal ein bisschen eine unkonventionelle Methode anwenden, nämlich lasst uns doch mal eine Metapher finden, die das meiner Ansicht nach sehr gut veranschaulicht. Und diese Metapher, die ich hier wähle, wäre ein Märchen. Ich wähle jetzt mal das Märchen Rumpelstilzchen. Man kann ganz viele verschiedene Metaphern nutzen, um Dinge zu verdeutlichen, aber Märchen haben häufig so eine ganz bestimmte, ja, Tiefenqualität oder die haben so eine bestimmte Komplexität in ihren Geschichten, wo bestimmte Zusammenhänge sehr verdichtet auf den Punkt gebracht werden. Beim Märchen Rumpelstilzchen, vielleicht erinnerst du dich, ist es ja so, dass die Müllerstochter in einer ganz schwierigen Situation sich befindet. Das ist die Ausgangslage. Sie wird quasi eingesperrt in eine Scheune, die voller Stroh ist, und sie soll dieses Stroh zu Gold spinnen. Und das kann sie natürlich nicht, aber das Rumpelstilzchen kommt ihr dann zu Hilfe und irgendwie gelingt es ihr auf diese Weise, oder ja, die Geschichte geht so fort, dass das Rumpelstilzchen einen Deal mit ihr macht. Also sie gibt dem Rumpelstilzchen dann immer wieder bestimmte Gegenstände und am Ende verspricht sie ihm ihr Kind. Und dafür spinnt das Rumpelstilzchen das Stroh zu Gold. Und der König, der unter dessen Machtanspruch das Ganze passiert, der ist dann natürlich sehr froh, dass er so viel Gold bekommt, und er nimmt die Königstochter dann zur, also die Müllerstochter dann zur Frau, sie wird zur Königin. Ja, und dann kommt sozusagen das Rumpelstilzchen und fordert quasi den Lohn oder das Versprechen ein und möchte das erstgeborene Kind der Königin dann für sich haben. Und diese schwierige, sehr schwierige Machtsituation, also eine ganz ungünstige Machtkonstellation, wird hier beschrieben. Und die wird dadurch aufgelöst, dass das Rumpelstilzchen am Ende seinen Namen hört. Indem die Königin dann zum Rumpelstilzchen geht und ihm die Frage stellt, heißt du etwa Rumpelstilzchen? Ja, dadurch wird die Macht dieses Kobolds quasi aufgelöst. Ja, er zerreißt sich dann. Man könnte das so interpretieren, dass quasi die Macht einfach zerrissen wird. Also diese innere, wenn man das Rumpelstilzchen versteht, und das ist jetzt sozusagen die Interpretation, die ich jetzt diesem Märchen geben möchte, wenn man das Rumpelstilzchen versteht als wie so einen inneren Kobold, eine emotionale, ziemlich fiese innere emotionale Regung, die aber dadurch entsteht auch, dass wir in ungünstigen sozialen Machtstrukturen hängen. Und das ist immer so. Also ja, gesellschaftlich hängen wir alle immer wieder auf unterschiedlichste Weise in ganz schwierigen situativen Machtkonstellationen fest. Und dadurch entstehen in uns komische innere Regungen, und die können wir auch körperlich spüren. Und wenn wir die quasi benennen mit Worten, nicht mit irgendwelchen Worten, sondern mit genau dem treffenden Wort, dann werden wir davon befreit, dann lösen die sich auf, dann verändert sich was. Und das ist so die Wirkkraft des Bodymappings. Ja, und wenn wir das jetzt mal so nochmal langsam durchgehen, diesen Gedanken, oder ihn nochmal versuchen, deutlicher zu machen, dann könnte man sagen, die Machtsituation, das sind so diese goldenen Fäden. Also die goldenen Fäden in dem Märchen symbolisieren, also dadurch wird die Müllers Tochter quasi mit der Machtperson, die hier quasi symbolisiert wird durch den König, dadurch wird die verbunden. Es ist ein Faden, der verbindet. Und dann das Rumpelstilzchen ist sowas wie dieser innere Kobold, der mich zwingt, etwas zu tun, was ich eigentlich, also der mir scheinbar hilft, aber gleichzeitig hält er mich in dieser Machtkonstellation gefangen. Also wenn ich mich in diese Rolle reinversetze von der Müllers Tochter, dann ist es so, dass ja, der Kobold ist nur eine scheinbare Hilfe. Und das ist ganz häufig auch so bei bestimmten emotionalen Regungen, dass die Emotionen, die wir empfinden, wir folgen denen, die helfen uns irgendwie klarzukommen in dieser Machtsituation. Aber interaktionistisch betrachtet ist es so, also wenn wir das größere Ganze in den Blick nehmen, ist es so, dass diese Regungen häufig die Gesamtsituation eher stabilisieren. Also, ja, stell dir vor, du bist beruflich zum Beispiel in einem ganz schwierigen, ja, machtbezogenen Korsett eingezwängt. Du musst auf irgendeine Weise Geld verdienen und dafür machst du Dinge, wo du innerlich eigentlich gar nicht voll und ganz Ja sagen kannst. Du machst sie halt, weil du quasi Geld verdienen musst. Ja, die goldenen Fäden, die symbolisieren irgendwie auch Reichtum und Geld. Und dann ist es so, dass da in dir bestimmte innere Regungen entstehen, die dir auch dabei helfen, diese Situation irgendwie auszuhalten, darin klarzukommen und das irgendwie über die Bühne zu bekommen. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass diese inneren Regungen dich nach und nach immer mehr aushöhlen. Und da haben wir den Burnout-Aspekt. Also wenn du dich in so einer schwierigen, zum Beispiel schwierigen beruflichen Situation befindest, die dich immer mehr von innen her aushöhlt. Ja, und hier haben wir im Rumpelstilzchen wäre das so, das eigene Kind weggeben. Ja, das Rumpelstilzchen holt sich das Kind der Königin. Also so dieser Aspekt des Märchens, das ist eigentlich so für mich der Burnout-Prozess. Irgendwann sind wir von diesen schwierigen Machtkonstellationen so ausgehöhlt, dass so unser Innerstes, also unser inneres Kind gewissermaßen auch aufgefressen wird von diesen schwierigen Prozessen, von diesen aushöhlenden, auslaugenden Prozessen. Ja, und dann am Ende sind wir sozusagen in der Depression. Also die ja psychologisch-klinische Definition von Burnout wäre letztlich einfach eine Depression. Und das Benennen der inneren Körperregungen, also wenn ich jetzt quasi dem Rumpelstilzchen, wenn ich es benenne bei seinem Namen, wenn ich sage, da ist was angespannt, da ist jetzt so ein Ziehen oder ein Druckgefühl im Körper und da ist jetzt so wie, da bewegt sich sowas, meine Hüfte beginnt sich zu bewegen, die Schultern ziehen sich hoch. Also wenn ich diesem Prozess folge, dadurch wird diese innere Rumpelstilzchen-Qualität, also diese machtbezogene innere Regung, die mich normalerweise zwingt und kontrolliert, Dinge zu tun, von denen ich eigentlich gar nicht unbedingt innerlich voll und ganz überzeugt bin, die ich aber deswegen tue, weil ich in einer Machtkonstellation gefangen bin. Also indem ich diese inneren Regungen benenne, schaffe ich Freiraum. Indem ich die benenne mit dem richtigen Namen, indem ich sie innerlich treffe mit dem Namen, den sie auch wirklich verdienen. Also da ist eine Unruhe. Da ist eine Unruhe im unteren Bauch. Und dann kann ich so überprüfen, vielleicht Unruhe, stimmt das? Na, es ist eher eine Nervosität. Eine Nervosität so in meinen Eingeweiden. Und dann kann ich es wieder überprüfen. Nervosität, naja, da ist vielleicht auch so eine Angstkomponente drinnen. Und dann merke ich, wenn ich das so hinsage zu dem Empfinden, dann reagiert es darauf. Also das Empfinden merkt, ob es beim richtigen Namen genannt wird. Und wenn es beim richtigen Namen genannt wird, dann verändert sich's. So wie das Rumpelstilzchen sich verändert, indem es sich selbst zweiteilt in dem Märchen, genauso verändern sich dann diese Empfindungen. Und das befreit uns. Also das befreit uns von Machtstrukturen. Und das bezieht sich quasi auf neue oder gegenwärtige Machtstrukturen in unserem jetzigen Leben. Also wenn du dich jetzt in einer ganz schwierigen Situation befindest, das ist wie so die oberste Schicht. Das ist das, was in deinem Körper quasi die Regungen, die dir als allererstes auffallen, wenn du Bodymapping betreibst, ja, dann hat es meistens was zu tun so mit der Situation an dem Tag zum Beispiel, in der du dich an diesem Tag befindest. Und Ja, und dann fängst du damit an, dich quasi da Freiraum zu schaffen, diesen Dingen, dieser Situation gegenüber, das, was da an dem Tag zum Beispiel von dir erwartet wird, das, was dich vielleicht unter Druck setzt, das, was vielleicht was dir Angst macht oder bestimmte Aggressionen vielleicht auch in dir weckt. Also von all dem, zu all dem kannst du innerlich Freiraum schaffen. Freiraum bedeutet, dass das vielleicht immer noch da ist. Also Freiraum ist noch keine Lösung, so im eigentlichen Sinne, sondern Freiraum bedeutet einfach, diese Situation ist immer noch da, aber ich bin nicht mehr so stark damit identifiziert. Ich stecke nicht so in der Situation, sondern es fühlt sich an, wie da ist eine Handbreit Luft zwischen mir und den Empfindungen und damit auch zwischen mir und der Situation. Und damit kann was in Bewegung kommen. Also Bodymapping hat immer diesen Prozessaspekt. Es geht nicht unbedingt darum, eine Lösung zu finden, wo ich kognitiv verstehe, wie ich damit jetzt umgehe, mit diesen Bedingungen oder was ich konkret tun möchte oder mir einen Plan mache oder so, sondern Bodymapping ist eher sowas wie, da kommt ein Prozess in Gang, der selbstorganisierend ist. Also so, wie wir das so in der systemischen Therapie häufig auch haben, dass wir eigentlich keine Lösungen zu konstruieren versuchen, kognitiv, planvoll, sondern dass wir einen Prozess ja anregen, der selbstorganisierend, also Jürgen Kritz nennt das, spricht hier von formativen Tendenzen, dass wir diese formativen Prozesse, diese organische Kreativität sozusagen anregen, wo Dinge von selbst nach und nach sich so umstrukturieren, dass es insgesamt immer stimmiger wird. Und das bezieht sich jetzt quasi, wenn wir mit Bodymapping beginnen, eher auf diese ja aktuellen Aspekte, also das, was jetzt in der heutigen Situation liegt. Je häufiger wir das machen und je mehr wir Bodymapping ritualisieren, desto stärker geht es aber auch an die tiefen Strukturen. Also dann werden irgendwann solche schon sehr alten, machtbezogenen Aspekte berührt und verändert, wie zum Beispiel Geschlechterstereotype. Also was heißt es, ein Mann zu sein? Was heißt es, eine Frau zu sein? Je häufiger du Bodymapping machst, desto eher wirst du selbst Antworten finden auf diese Fragen und wirst dich immer weniger an gesellschaftlichen Konventionen, wie Mann ist oder wie Mann Frau ist, orientieren und wirst immer mehr so deine eigene von innen her gefühlte Wahrheit leben können. Ja, Bodymapping ist insofern wirklich anders als Meditation und dennoch, ich nenne das ja immer Meditation, diese kleine Phase, wo du mal für dich Zeit hast, das einfach mal auszuprobieren oder wo ich dir bestimmte Aufgaben gebe und das ist auch wie als Metapher zu verstehen. In der heutigen Meditation hast du deshalb jetzt einfach mal Zeit, ein bisschen Bodymapping zu machen, einfach mal 3 Minuten. Also die Aufgabe heißt, nimm die Aufmerksamkeit zu dir, nimm wahr, was ist da gerade spürbar körperlich und nimm einfach das allererste, was dir auffällt. Es muss nichts Besonderes sein oder ja, es gibt da keine Vorgabe. Also der Kernprozess des Bodymapping beginnt immer damit, einfach das allererste zu nehmen, was dir auffällt. Und mach du das jetzt auch mal, also nimm einfach wahr, was ist gerade da und dann folg mal so dieser Perlenkette. Also wenn du das wahrnimmst, ich mache es jetzt auch nochmal, jetzt merke ich so eine Verspannung hinten rechts an meinem rechten Schulterblatt. Okay, und jetzt kommt schon ein Atemzug und jetzt werde ich das im Stillen weitermachen oder dich damit auch für dich alleine lassen. Du kannst jetzt einfach mal deinem Prozess folgen. Dafür hast du 3 Minuten Zeit. Bodymapping bietet eine Alternative zu planenden, strukturierenden, einem kognitiv verhafteten Leben. Du musst nicht alles verstehen, was in dir als stimmige Impulse auftaucht. Du musst es nicht alles verstehen, du musst nicht immer verstehen. Wenn da was in dir auftaucht, ein Gedanke, ein Impuls, ein Handlungswunsch, ein Bedürfnis, und dieses Bedürfnis fühlt sich ganz stimmig an oder dieser Gedanke fühlt sich total stimmig an, dann musst du nicht erstmal am Anfang, ja, wirst du das nicht verstehen können, warum das jetzt, also was es damit auf sich hat, sondern das Wichtige ist, dass der Referenzpunkt sich verschiebt. Referenzpunkt bedeutet, du darfst vertrauen auf dieses Empfinden von Stimmigkeit und auf den Prozess, der daraufhin folgt. Bodymapping ist quasi so die Kern, ja, die Wurzel, die aus der heraus diese stimmigen Lebensprozesse entstehen können. Das bedeutet, Bodymapping ist eine Technik, um das Vertrauen in den Prozess zu kultivieren. Das ist ein Ritual, das wirklich nicht viel Aufwand macht. Also diese 3 Minuten jeden Morgen zum Beispiel, das geht, das können wir machen. Zur Not kannst du es auch quasi beim Zähneputzen so oder unter der Dusche. Du kannst es verkoppeln mit irgendwas, was du eh machst jeden Morgen und kannst da mal so beginnen, regelmäßig einfach mal wahrzunehmen, wie ist es jetzt gerade körperlich. Und ja, daraus entsteht sowas wie eine innere Haltung, die ich bezeichnen würde als ein Vertrauen in den Prozess. Wir müssen Dinge nicht bis zum Ende durchplanen, wir müssen nicht alles durchstrukturieren, sondern wir dürfen darauf vertrauen, dass wenn wir sowas wie eine innere Stimmigkeit wahrnehmen, dann können wir dem mal folgen und daraus entsteht quasi ein anderes Leben. Daraus entsteht eine andere Art von, wie wir im Leben sind, wie wir auch innerlich in Verbindung sind mit unseren Mitmenschen, mit den Dingen, mit den Projekten, die wir tun. Ja, diese Art von Vertrauen in den Prozess, das wird kultiviert durch Bodymapping. Mein Kollege Thomas Müller hat mal deutlich gemacht, dass Vertrauen was anderes ist als Verlässlichkeit. Verlässlichkeit heißt, dass das, was ich erwarte, auch wirklich eintreten wird. Beim Bodymapping ist es so, oder bei diesen offenen Prozessen ist es so, dass ich darauf vertrauen kann, dass was Gutes kommen wird, dass was Stimmiges entstehen wird, auch wenn ich noch nicht weiß, was es ist. Also ich laufe wirklich in die Offenheit hinein, aber ich kann innerlich, wenn ich dieses Gefühl von Stimmigkeit kultiviere, dass ich körperlich wahrnehme, und das hat ganz viel zu tun, mich erstmal davon innerlich zu befreien, von diesen Rumpelstilzchen-Stimmungen, und dann wird nach und nach so ein tieferes Gefühl von Stimmigkeit und von Zuversicht vielleicht auch möglich, auch sowas wie eine Vorfreude auf etwas, was ich noch gar nicht kenne. Also das ist ja eigentlich paradox. Vorfreude können wir ja eigentlich nur, Vorfreude ist ja eigentlich ein konservatives Gefühl, weil wir schon wissen, worauf wir uns freuen, aber bei den Prozessen, über die ich jetzt hier spreche, freuen wir uns auf etwas und wir wissen noch gar nicht so richtig, worauf, aber wir freuen uns trotzdem schon. Ja, ich wünsche dir einfach viel Vergnügen beim Ausprobieren. Mach das doch einfach mal eine Weile und schau einfach mal, welche Wirkung es auf dich hat. Und wenn du magst, kannst du mir gern auch mal davon erzählen. Alles Gute und bis bald. Tschüss.
Ein Podcast der ZKS-Werkstatt. Mit unseren Tools schaffst du dir auch in bewegten Zeiten einen sicheren Boden. Wissenschaftlich fundiert, kreativ und klar.